RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Tim Korge. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten vor genau einem Jahr erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Aus Mannheim Isabel Handrich.
Es wurde eine Infotafel enthüllt, die ein Foto von Ruven Lauer zeigt und daran erinnert, was hier vor einem Jahr passiert ist. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Darauf zu sehen 3 Sterne. Sie symbolisieren die auf den Schulterklappen eines Polizeihauptkommissars, wie Ruven Lauer es war. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern.
Die USA haben die Reaktion der Hamas auf einen US-Friedensplan für den Gazastreifen zurückgewiesen. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort auf X völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptiert zwar den US-Vorschlag einer zunächst 60-tägigen Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, die Terrormiliz verlangt aber offenbar im Gegenzug eine dauerhafte Waffenruhe und dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab, deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam sein Heimspiel gegen Göppingen mit 21:25 verloren. Die Mannschaft stand schon vor dem Spiel als einer von 2 Absteigern fest. Seit Oktober ist Potsdam Tabellenletzter. Und im Finale der Fußball-Champions League in München hat Paris Saint-Germain Inter Mailand mit 5:0 geschlagen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig und schwülwarm bei Temperaturen bis 29 Grad. Am Montag freundlich bei maximal 24 Grad. Die Zeit 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst eine amtliche Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Es treten schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. Die aktuelle Lage jetzt auf den Straßen, die A9 Berlin Richtung Halle-Leipzig, ist zwischen Turland und Bitterfeld-Wolfen nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Und eine Meldung noch von der A67 Mannheim-Darmstadt in Höhe Griesheimer Dreieck. Bauarbeiten und Sperrung dort in beiden Richtungen bis 5 Uhr früh. Eine Umleitung ist für Sie eingerichtet. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Mein Name ist Philipp Kaber. Guten Abend. US-Präsident Trump will die Zölle auf Stahlimporte in die USA verdoppeln. Diese Ankündigung sorgt in der internationalen Wirtschaft für mächtig Unruhe. Besonders am Ende einer Woche, in der Trumps Zollpolitik schon die Gerichte beschäftigt hat. Jetzt legt der Republikaner also nochmal nach. Die höheren Abgaben sollen am 4. Juni in Kraft treten, nächsten Mittwoch. Sebastian Hesse.
And today I have a major announcement. And are you ready to hear this?
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%.
We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social Media Post auf Aluminium-Einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen.
That means that nobody's going to be able to steal your industry. It's at 25%, they can sort of get over that fence. At 50%, they can no longer get over the fence.
Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Wieder einmal stehen die USA im Zentrum eines politischen Tauziehens. Es liegt an Donald Trumps umstrittener Zollpolitik. Der US-Präsident hatte mit Verweis auf ein Notstandsgesetz von 1977 weitreichende Strafzölle gegen zahlreiche Handelspartner verhängt und damit einen massiven Streit mit Gerichten, Bundesstaaten und Unternehmen ausgelöst. Wie funktioniert das amerikanische Justizsystem in solchen Konflikten? Samuel Jakisch erklärt die Executive Order.
Bis heute hat Donald Trump in seiner aktuellen Amtszeit mehr als 150 Präsidialerlasse, sogenannte Executive Orders, unterzeichnet. Gegen sie laufen mehr als 251 Beschwerden, Sammelklagen und Anträge auf einstweilige Verfügungen auf verschiedenen Ebenen und Instanzen. Erst 10 dieser 250 Fälle wurden bereits abgeschlossen, der Rest läuft noch. So lauten die Zahlen einer laufenden Erhebung der New York University School of Law. Die allermeisten der 250 Gerichtsverfahren betreffen 5 zentrale Themenfelder. Einwanderung und Aufenthaltserlaubnisse sowie Visafragen. Zweitens die Unabhängigkeit der Bundesbehörden von politischer Einflussnahme. Drittens die neue Behörde für Regierungseffizienz und ihre Kürzungen im öffentlichen Dienst. Außerdem die Sanktionen gegen private Anwaltskanzleien und schließlich die Einflussnahme auf die Politik der Bundesstaaten, zum Beispiel auf Lehrpläne oder die Ausstattung von Universitäten. Viele dieser Gerichtsverfahren sind zwar sehr aussichtsreich, werden aber noch lange dauern. Manche Berufungen können sich bis zum obersten Gerichtshof hinziehen. Und solange kein Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, kann die Regierung Trump ihre Anordnungen in der Praxis zunächst umsetzen, auch falls sich später einmal herausstellen sollte, dass sie nicht rechtmäßig waren. Politisch nimmt die Administration diese Gefahr in Kauf. Immer wieder beschweren sich Regierungsvertreter in den USA über Gerichtsurteile und nutzen sie als Argument, noch mehr Befugnisse und Entscheidungsgewalt im Weißen Haus zu konzentrieren.
Wer kontrolliert wen? Und erleben wir hier gerade ein Paradebeispiel für gelebte Gewaltenteilung? Mein WDR-Kollege Uwe Schulz hat darüber mit Donald O'Sullivan gesprochen. Er lehrt und forscht an der California State University in Northridge zur Geschichte und kennt sich sehr gut aus in der Verfassung der Vereinigten Staaten. So wie es gerade Samuel Jakisch zusammengefasst hat. Alles korrekt?
Ja, alles korrekt. Es geht eigentlich darum, die Macht des Präsidenten grundsätzlich zu erweitern und ihn so ein bisschen mehr mit königlichen Privilegien auszustatten. Also im Verfassungssystem der USA ist das ja historisch angelegt, dass es etwas ganz Ungewöhnliches war zu der Zeit, dass ein König gewählt werden konnte. Und man hat damals eben auch versucht, ihn einzuhegen, also seine Macht so zu beschränken, dass also eigentlich der Kongress das legislative Organ ist und er nur den Willen des Kongresses ausführt. Und dazu gab es eben noch die Judikative, die darüber wachen sollte, dass alles im Einklang mit der Verfassung stehen soll. Und natürlich gab es immer wieder Präsidenten, die versucht haben, ihre Macht auszubauen und eben entweder durch diese Erlasse oder eben durch andere Maßnahmen versuchen, ihre Macht auszubauen. Und das gab es eben. Oft ist das dann nicht gelungen und oft hat es dann dazu geführt, dass das ganze System paralysiert war. Weil eben, wenn Sie zum Beispiel unter Präsident Obama sehen, die Republikaner haben sich ganz verweigert. Und er konnte sich anstrengen, wie er wollte. Wenn der Kongress sein Veto eingelegt hat, dann war einfach nichts mehr zu tun.
Da wäre der erste Unterschied zu dieser Amtszeit von Donald Trump. Im Moment hat er auch eine Mehrheit in den Kammern. Das heißt, da könnte er wahrscheinlich durchregieren. Jetzt hängt also alles an den Entscheidungen der Gerichte, von denen ich aber nicht weiß, wer sollte die denn durchsetzen am Ende, wenn doch Donald Trump sagt, nein, ich will das jetzt durchbringen, was ich meinen Wählern versprochen habe.
Also historisch gesehen ist das richtig ein Echtzeitexperiment, was die amerikanische Verfassung aushält und wie man sie verbiegen könnte. Das heißt also, natürlich gibt es bei Menschen in der Trump-Administration den Plan, im Grunde genommen die Macht des Präsidenten so extrem zu stärken, dass kein Kongress mehr richtig Schranken setzen kann. Jetzt im Moment ist es so, dass der Kongress von den Republikanern beherrscht wird und die Republikaner sind eben sehr, sehr starke Anhänger von Trump. Normalerweise gibt es innerhalb beider Parteien immer Abweichler und sogar ganze Gruppen. Das sind ja im Grunde genommen so Regenschirmparteien, die alle möglichen Facetten umfassen. Das sind ja keine Programmparteien, wie wir das in Deutschland kennen. Das heißt, normalerweise gibt es immer verschiedene Fraktionen und Flügel, aber die MAGA-Bewegung von Trump hat es geschafft, die Republikaner zusammenzuschweißen und im Grunde genommen zu unterwerfen. Und das ist natürlich eine Konstellation, wie es sie selten in der amerikanischen Geschichte gegeben hat. Und da sind eben große Veränderungen zu erwarten, sodass im Moment die Gerichte die einzige Instanz der Verfassung sind, die dem Einhalt gebieten könnten, wenn sie es denn wollten.
Das ist schwer vorherzusagen, oder? Ob sie es wollten.
Das ist richtig. Also Trump hat oft gegen Richter gewettert und sie beleidigt und bedroht. Wobei das eben auch ganz kurios ist, dass viele Richter eben Konservative sind. Eben von Reagan, Bush, Obama oder sogar Trump eingesetzt wurden. Aber dann doch mit Blick auf die juristischen Grundlagen sagen, hier sind Grenzen gesetzt. Und das wird sicherlich noch weitergehen. Es gibt eigentlich sonst keine Institution in Amerika, die sich Trump widersetzt, außer der Judikative. Und da wird man eben sehen, wie das weitergeht, ob das System das aushält oder ob sich auch die Judikative diesem starken Präsidenten beugen wird.
Trotzdem nochmal die Frage, selbst wenn die Judikative, die Gerichte, auch das höchste, das letztinstanzliche Gericht sagen würde, so wie du es gerade als Regierungshandeln umsetzt, geht es nicht. Wir verbieten es dir, Mr. President. Wer sollte das denn durchsetzen, wenn er trotzdem dabei bleibt? Zum Beispiel Menschen, die nur einen befristeten Aufenthaltsstatus hatten oder sogar sowas wie ein Gnadenaufenthaltsrecht, einfach abzuschieben. Das Gericht kann immer noch hinterherrufen, ja, das war nicht rechtens, aber die Menschen sind außer Landes.
Das ist richtig. Es gab natürlich auch Präzedenzen dafür. Präsident Andrew Jackson hat genau das gemacht, also Gerichtsurteile ignoriert. Und es ist kein Zufall, dass Donald Trump Andrew Jackson zu seinen großen Vorbildern zählt. Das ist in der Tat so, das kann niemand richtig durchsetzen. Die US Marshals, die normalerweise diese Gerichte dann durchsetzen, sind auch dem Präsidenten unterstellt. Und ob die dann unabhängig handeln würden, ist noch die Frage. Im Endeffekt kommt es auf die Midterms an in 2 Jahren. Da wird der Wähler nochmal eine Stimme haben. Bis dahin wird es ein Gerangel geben um die Macht.
Weil die Midterms darüber entscheiden, ob möglicherweise dann das Parlament wieder mehr Mut entwickelt, sich dem Präsidenten in den Weg zu stellen.
Also Sie können sich ja vorstellen, dass das in Amerika sehr kontrovers diskutiert wird. Und das heißt, es gibt auch eine große Mobilisierung und Menschen entscheiden sich, sind sie für Trump, das sind sicher noch 40% der Bevölkerung, oder dagegen. Und dann wird das sicherlich an den Wahlurnen zu Entscheidungen führen.
Es ist immer eine Verkürzung, wenn wir solche Analysen wagen. Und ich bin sehr froh, wie transparent sie es für uns machen. Aber lässt sich, Sie haben es gerade wie ein Experiment beschrieben, lässt sich jetzt schon sagen, ob die amerikanische Demokratie, wie sie über Jahrhunderte funktioniert hat, mit Aufs und Abs, jetzt in einer ihrer schwersten Krisen ist, die sie möglicherweise nicht unbeschadet übersteht?
Ja, aber das liegt natürlich daran, dass viele Menschen glauben, dass dieser amerikanische Traum unter diesen Bedingungen nicht zur Verfügung steht. Also den können sie nicht mehr erreichen. Die Frustration, der Ärger, der Unmut über die eigene wirtschaftliche Situation und die wirtschaftliche Situation vieler der Kinder, dass also Kinder nicht mit dem Lebensstandard ihrer Eltern erreichen können. Das hat viele Menschen zu Verzweiflung geführt und dann auch zur Überzeugung geführt, dann muss halt wirklich etwas gesprengt werden, dann muss etwas verändert werden. Und man wird eben sehen, ob das mit den Mitteln, die zur Verfügung stellen, möglich ist oder ob die Bevölkerung wieder zurückkehrt zu den Checks and Balances, wie man so schön sagt.
Sagt der Historiker Donald O'Sullivan von der California State University in Northridge. Es ist 23.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Dieser Fall hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Tod des saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Khashoggi vor jetzt rund 7 Jahren. Saudi-Arabien stand öffentlich in der Kritik. Kronprinz Bin Salman wurde beschuldigt, hinter dem Mord im saudi-arabischen Konsulat in der Türkei zu stecken. Das sagte sogar der damalige US-Präsident Biden. Verändert hat sich seitdem wenig. Bin Salman wurde irgendwann wieder auch auf internationaler Bühne salonfähig. In seinem Land fühlen sich Journalisten, die nicht nur freundlich über ihn schreiben, aber weiterhin verfolgt. Und das führt uns zu einem aktuellen Fall. Der Journalist Abdulrahman Al-Hadidi war vor einigen Jahren in die Türkei geflohen. Er flüchtete von dort weiter nach Bulgarien, aber dort wird ihm nicht geholfen, ganz im Gegenteil.
Eine kleine Gruppe Unterstützer vom bulgarischen Helsinki-Komitee vor dem Flüchtlingsaufnahmezentrum Busmanci. Ein Vorort der Hauptstadt Sofia. Freiheit, Freiheit für Abdulrahman, rufen sie. Abdulrahman Al-Khalidi sitzt seit 3,5 Jahren im Flüchtlingsaufnahmezentrum fest. Er sucht Asyl im EU-Land Bulgarien. Er kommt aus Saudi-Arabien, arbeitete dort als Journalist, setzte sich für die Rechte politischer Gefangener ein, wurde festgenommen, flüchtete zuerst in die Türkei. Aber irgendwann braucht er einen neuen Pass, gibt er im Gespräch mit seinen Unterstützern vom bulgarischen Helsinki-Komitee zu Protokoll. Wir lebten illegal in der Türkei. Unsere Papiere waren abgelaufen. Deshalb habe ich die Türkei verlassen und bin nach Bulgarien gegangen, weil es hier europäisches Asyl gibt. Neue Papiere hätte Al-Khalidi nur im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul bekommen können. Im selben Haus, in dem zuvor Jamal Khashoggi ermordet worden war. Khashoggi, ebenfalls Journalist und Regimekritiker wie Al-Khalidi. Deshalb die Flucht ins Nachbarland Bulgarien unter den Schutzschirm der Europäischen Union. Aber es kam anders, als er sich das vorgestellt hatte. Seit Oktober 2021 bin ich hier. Ich werde in Busmanci festgehalten. Ich weiß nicht, warum. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Al-Khalidis Asylantrag wurde mehrfach abgelehnt. Zuständig für Asyl in Bulgarien ist die staatliche Agentur für Flüchtlinge, die aber nicht allein entscheiden kann. Die ebenfalls staatliche Agentur für nationale Sicherheit kann Veto einlegen, was sie im Fall Al-Khalidis getan hat. Aber ohne Angabe von Gründen. Das muss sie nicht. Und offenbar kann auch niemand die Behörde dazu zwingen. Al-Khalidi fühlt sich rechtlos auf dem langen Rechtsweg, den seine bulgarischen Unterstützer schon mit ihm gegangen sind. Wenn ich ein echter Krimineller wäre, hätte ich mehr Rechte, würde wissen, wann meine Haftzeit endet. Das ist psychische Folter. Und seine Stimme bricht etwas. Jeden Tag wartet man darauf, dass jemand deinen Namen ruft und man freigelassen wird. Der Fall Al-Khalidi dreht sich in einem Teufelskreis. Die Flüchtlingsagentur verweigert ihm Asyl. Sein Widerspruch nur scheinbar erfolgreich. Das Gericht weist die Ablehnung zwar als unbegründet zurück, aber auch der nächste Anlauf scheitert. Wegen des Vetos der Agentur für nationale Sicherheit. Alles wiederholt sich. Im Moment droht Abdulrahman Al-Khalidi noch immer die Abschiebung nach Saudi-Arabien. Und damit in höchste Gefahr, sagt Viktor Lilov vom bulgarischen Helsinki-Komitee. Saudi-Arabien ist eine absolut theokratische Monarchie, keine Demokratie. Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, die Todesurteile vollstrecken. Eine Rückführung Abdulrahmans nach Saudi-Arabien bedeutet, dass ihm dort alles Mögliche passieren kann.
Wolfgang Fichtel über den Fall Abdulrahman Al-Khalidi, ein saudi-arabischer Journalist und Regimekritiker. Heute jährte sich der tödliche Messerangriff auf den Mannheimer Polizisten Ruven Lauer zum ersten Mal. Am Tatort, dem Mannheimer Marktplatz, hat am Samstagnachmittag ein öffentliches Gedenken stattgefunden, denn die Tat berührt die Mannheimer immer noch. Isabel Handrich berichtet von der Gedenkveranstaltung.
Völlige Stille auf dem Marktplatz. So kennt man diesen belebten Ort in Mannheim, auf dem heute auch wieder ein Wochenmarkt stattgefunden hat, eigentlich nicht. Trotz brütender Hitze sind einige hundert Menschen gekommen. Die Tat vor einem Jahr ist bei vielen noch sehr präsent.
Ich denke jeden Tag dann daran, weil ich nämlich in der Stadt war damals. Ich laufe jeden Tag hierher und lege eine Rose hin.
Traurig, dass überhaupt passiert sowas. Finde ich auf Deutsch gesagt scheiße. Muss nicht sein, darf nicht sein.
Musikalisch begleitet wurde die Gedenkfeier vom großen Blechbläser-Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg. Dann kam der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht auf die Bühne. Im Namen der Familie des getöteten Polizisten verlas er einige Worte. Außerdem sprach er von der politischen Debatte, die das Ganze ausgelöst hat.
Das Attentat und der Tod von Ruven Lauer haben auch eine politische Diskussion entfacht. Eine Debatte über Zuwanderung, über Integration und den Schutz vor religiösem Fanatismus. Manche Beiträge zu dieser Diskussion waren verletzend, spaltend und herabwürdigend.
Wie weitreichend die Folgen der Tat waren und noch immer sind, verdeutlicht auch die Anwesenheit des Bundesinnenministers Alexander Dobrindt.
Polizisten geben jeden Tag in ihrem Dienst enorm viel und sie gehen mit ihrem Dienst immer wieder ein enormes Risiko ein. Und dieses Risiko ist nur dann einzugehen, wenn sie maximale Unterstützung der Politik erwarten können und genießen können und wenn ihnen der bestmögliche Schutz gegeben wird.
Auch Landesinnenminister Thomas Strobel war als Oberhaupt der Polizei von Baden-Württemberg vor Ort.
Er starb in einer Situation, in der er anderen helfen, Menschen retten wollte und für ihn selbst gab es dann keine Rettung mehr. Der Angriff dauerte nur wenige Sekunden. Und doch ist er mit einer Endgültigkeit verbunden, die für uns alle nur sehr schwer zu begreifen ist.
Nach einem Interview können Sie einmal dazwischen gehen. Achtung, Falschfahrer auf der A61 Koblenz-Ludwigshafen. Zwischen Kreuz Koblenz und Koblenz-Waldesch kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A61 Koblenz-Ludwigshafen zwischen Kreuz Koblenz und Koblenz-Waldesch ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort bitte in beiden Richtungen. Nun schauen wir nach Berlin. Kostenlose Führungen, Workshops, Bühnenprogramm mit Live-Musik, Performances und Gespräche, auch Mitmachaktionen. All das gibt es an diesem Wochenende auf der Museumsinsel, denn die Museumsinsel feiert 200-jähriges Bestehen. Jessica Wiener war dort.
Die Atmosphäre an diesem Freitag auf der Museumsinsel ist sommerlich. Sonnenschein, Blick auf die Spree, die Menschen sind gut gelaunt und interessiert an dem, was da gerade los ist, rund um die 6 Museen auf der Museumsinsel. Und das ist allerhand. Zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum ist eine große Bühne aufgebaut. Das künstlerische Programm eröffnet, hat der Chor African Voices.
Ja, oh, hey.
Die Volksbühne hat den Chor geschickt. Auch das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und die Komische Oper steuern Beiträge zu den Feierlichkeiten bei. Neben diesem Bühnenprogramm gibt es aber auch ganz viel zum Anfassen. In den Kolonnaden steht Tisch an Tisch mit kleinen Workshops, bei denen zum Beispiel gelernt werden kann, wie altägyptische Hieroglyphen gelesen und geschrieben werden. Das zieht viele Besucherinnen mit Kindern an.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Andere sitzen an diesem Freitag auf einem Sonnenliegestuhl, wie dieser Mann, ganz angetan von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Einmalig. Auch das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Beeindruckend ist vielleicht auch Folgendes. Das Inselfest läuft zwar dieses Wochenende nur, die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Museumsinsel gehen aber ganze 5 Jahre, erklärt der Leiter der Antikensammlung Berlin, Andreas Scholl.
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Fokus dieses Wochenende aber erstmal die Inselfeier auf der Museumsinsel. Noch bis Sonntag, jeden Tag zwischen 10 und 22 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Lars Pegelow. Paris Saint-Germain hat es geschafft. Und wie? Die Franzosen haben zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale in München besiegte PSG Inter Mailand mit 5:0. Alles weitere von Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht. Superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000 Zuschauern und schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Bereits in der 12. Minute trifft Hakimi zur 1:0-Führung. 8 Minuten später Doué mit seinem ersten Treffer zum 2:0. Nach der Pause der erste bittere Moment für Jan Bissek, den deutschen Nationalspieler. Kaum eingewechselt, war er schon wieder verletzungsbedingt draußen. Kurz darauf das entscheidende 3:0 für Paris. Erneut war es Doué. In der Schlussphase bricht Inter komplett auseinander. Paris Wirbel trifft weiter durch Kvaratskhelia und kurz vor dem Ende durch den erst 19-jährigen Mayulu. Damit holt Paris erstmals den Champions-League-Titel mit einer super eingespielten Mannschaft und dem Mann an der Seitenlinie Luis Enrique.
Paris feiert also seine Fußballhelden und in Paris möchte sich auch Alexander Zverev in diesem Jahr zum Tenniskönig krönen. Bei den French Open hat er durch einen klaren Dreisatzerfolg gegen Flavio Cobolli aus Italien zumindest schon mal das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel im Start Roland Garros mit seiner Einschätzung, ob Zverev schon das Niveau hat, der Topfavoriten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.
Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber das kann ja auch noch kommen, denn Zverev steigert sich und sein Tennis hier von Runde zu Runde, während die beiden großen Namen Sinner und Alcaraz hier auch schon früh leichte Wackler gezeigt haben. Der Trend also spricht für den Hamburger. Und klar ist, wenn Zverev das immer wieder auf den Platz bringt, was er am Samstag gegen Cobolli gezeigt hat, dann muss ihm wirklich vor keinem Gegner bange sein. Dann ist mehr drin, als mancher vor dem Turnier vielleicht gedacht haben mag, denn bislang lief die Saison ja nicht so gewohnt rund. Aber jetzt hier in Paris zeigt Zverev ein anderes Gesicht. Er betont ja immer wieder, wie sehr er Paris und das Turnier, die French Open, hier liebt. Und das spürt man jetzt. Er ist hier. Er ist angekommen sozusagen. Schulterschluss mit Roland Garros. Und deswegen müssen sich auch die Herren Alcaraz und Sinner auf gegebenenfalls den Spielverderber Zverev vorbereiten.
Nächster Zverev-Gegner am Montag ist aber zunächst Talon Griekspoor aus den Niederlanden. Noch einmal Silber am Reck zum Abschluss seiner Karriere. Das gab es für Turner Andreas Tober bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig. Darüber und über andere Erfolge berichtet Florian Winkler.
Ein EM-Abschluss in Leipzig wie gemalt für Deutschlands Turner. Den Anfang machte Nils Dunkel. Der 28-jährige Turner aus Halle holte überraschend die Goldmedaille am Barren mit einer blitzsauberen Übung. Gefolgt von Teamkollege Timo Eder, der 19-jährige aus Ludwigsburg, gewann zwischen den Holmen Bronze. Den emotionalen Höhepunkt setzte aber Andreas Tober, der 34-Jährige, der nach dieser EM seine Karriere beendete, holte überraschend und sensationell die Silbermedaille am Reck mit einer blitzsauberen Übung dazu. Am Königsgerät überzeugte er noch einmal und wurde von den gut 6.000 in der Leipziger Messehalle dementsprechend gebührend gefeiert. Carina Schönmeier war noch im Finale am Boden. Dort wurde die Bremerin gute Sechste. Der DTB freut sich über eine hervorragende Bilanz von 6 Medaillen und 3 Europameisterschaftstiteln.
Turnen ist natürlich eine Kernsportart bei Olympischen Spielen. Und Hamburg hat nun als letzter der vier Bewerber um Olympische Spiele in Deutschland ab 2036 sein Konzept vorgestellt. Kernstück ist ein neues Leichtathletik- und Fußballstadion neben dem HSV-Stadion am Volkspark. Außer Hamburg werfen Berlin, München und Rhein-Ruhr ihren Hut in den Ring. Und Volker Bouffier, Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist zuversichtlich.
Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen. Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Ein Sportruck, bei dem im Herbst 2026 die Entscheidung fallen soll, welche Stadt für Deutschland ins Olympiarennen geht.
Der Sport in der ARD-Infonachtsinformation waren das von Lars Pegelow.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.29 Uhr mit Gabriela Kühne. Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Merz Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran.
Die Europäische Union hat die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Trump kritisiert. Zugleich drohte ein Sprecher der EU-Kommission mit einer Reaktion noch vor dem Sommer. Brüssel bedauere die angekündigte Erhöhung der US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von 25% auf 50% zutiefst. Diese untergrabe die laufenden Bemühungen um eine Verhandlungslösung im Handelsstreit, schaffe zusätzliche Unsicherheit für die globale Wirtschaft und erhöhe die Kosten für Verbraucher und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Europäische Union sei aber auch bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Mannheim an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert. An der Zeremonie haben mehrere hundert Menschen teilgenommen. Der 29 Jahre alte Beamte wurde von einem 25-Jährigen mit einem Messer auf dem Marktplatz angegriffen. Aus Mannheim Isabel Handrich.
Aus diesem Ort des Dialogs und des Miteinanders, wie ihn Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, nannte, sei vor einem Jahr binnen Minuten ein Ort des Schreckens und des Verbrechens geworden. Genau dort wurde heute auch ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel sind heute nach Mannheim gekommen, um an die Tat zu erinnern. Strobel sagte, dass die Tat nicht ohne Folgen bleibe. Man habe einiges auf den Weg gebracht und daran arbeite man weiter. Das Verfahren gegen den mutmaßlich islamistischen Attentäter Süleyman A. läuft seit Februar am Oberlandesgericht in Stuttgart.
In Korschenbroich am Niederrhein ist ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. 2 Menschen starben, und zwar die 71 Jahre alte Pilotin sowie eine 84-jährige Hausbewohnerin. Zur Absturzursache machte die Polizei keine Angaben. An der Absturzstelle brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr brachte es recht schnell unter Kontrolle. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 18 bis 12 Grad. Morgen wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad und am Dienstag freundlich, im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen bei 19 bis 26 Grad. Es ist 23.32 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst mit der Entwarnung für die A61 Koblenz-Ludwigshafen. Kein Falschfahrer mehr dort zwischen dem Kreuz Koblenz und Koblenz-Waldesch. Eine amtliche Unwetterwarnung jetzt für Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Es treten schwere Gewitter mit starkem Regen und Hagel auf. Außerdem muss mit plötzlich auftretendem Aquaplaning gerechnet werden. Und so sieht's auf den Straßen momentan aus. Die A3 Oberhausen Richtung Köln ist zwischen Mettmann und Kreuzhilden nach einem Unfall gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort-Dortmund ist zwischen Duisburg-Barl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen gesperrt, das noch bis Montag früh. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten gesperrt bis 5 Uhr früh in beiden Richtungen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Kommen Sie gut an, das wünscht Ihnen Philipp Kaver. Guten Abend.
Die ARD-Infonacht.
Ja, Hamburg und Schleswig-Holstein haben ihr Olympia-Konzept vorgestellt. Darüber haben wir schon berichtet. Und sie werben mit Nachhaltigkeit. Die wurde auch bei der Weltausstellung Expo 2000 versprochen und groß geschrieben. Die Expo, zu der damals Millionen Besucher aus der ganzen Welt nach Hannover kamen. Nach dem Event vor 25 Jahren sollte das Areal eigentlich ein neues, lebendiges Quartier werden. Aber stattdessen lag dort vieles jahrelang brach. Unser Reporter Nils Christoph hat einen Rundgang auf dem alten Expo-Gelände gemacht und ist zuerst zum holländischen Pavillon gegangen, dem damaligen Expo-Highlight.
Es ist windig auf dem Dach. Der 9. Stock des umgebauten holländischen Pavillons. Roman Steschak genießt hier den Blick über das alte Expo-Gelände.
Ja, Sonnenuntergang, komme ich gerne hoch.
Über die frühere Weltausstellung und das oft beschworene Expo-Flair weiß der Teamleiter bei einem großen Online-Händler kaum etwas. Damals, vor 25 Jahren, war er noch gar nicht auf der Welt. Er ist einer der ersten von inzwischen 100 Bewohnern des neuen Wohnkomplexes. Erdgeschoss. Welcome to the Jungle leuchtet es von einem pinken Neonschild. Versteckt zwischen Palmen findet man die Rezeption. Hier begrüßt Joella Ndongwe neue Interessenten für die 480 kleinen vollmöblierten Apartments und den Gemeinschaftsraum.
Also es gibt so viel hier im Haus zu machen, dass man eigentlich das Haus gar nicht mehr verlassen muss. Also von Fitnessstudio, Fußballplatz, Basketball, ein Garten, Hühner, Playstation, Fernseher, Bar. Also man kann wirklich alles machen und das ist alles wirklich in der Miete mit drin.
Das Wohnhaus, fast schon ein Wellnesshotel. Obwohl draußen noch Baufahrzeuge unterwegs sind. Schon jetzt ist sichtbar, bald wird der alte Expo-Pavillon in neuem Glanz erstrahlen. Damals war er die alles überragende Sensation auf der Expo 2000. Fast 3 Millionen Besucherinnen und Besucher standen vor den gestapelten Landschaften Schlange. Außentreppen verbanden blühende Blumenfelder mit einem Wald und Windrädern auf dem Dach. Nach dem Ende der Weltausstellung begann dann aber der Verfall. Der Pavillon, ein Rückzugsort für Sprayer und Vandalen. NATO-Stacheldraht umhüllte das Bauwerk. Ist also die Nachnutzung gescheitert? Stefan Schlutter vom Verein Expo Park begleitet den Revitalisierungsprozess des Geländes seit Jahren und er widerspricht.
Ein Lost Place war es eigentlich nie. Die ersten Pavillons waren schon 2000 direkt nach der Expo nachgenutzt worden, wie beispielsweise die Finnbox. Der türkische Pavillon wird gerade reaktiviert. Es geht voran und dynamisiert sich immer weiter.
Das gilt auch für den deutschen Pavillon. Eine Hamburger Stiftung möchte aus dem großen Glaspavillon einen lebendigen Kunst- und Kulturort machen. Musik und Kunst prägten schon früh das Gelände. Zehntausende pilgern im Jahr zu Konzerten auf der Expo Plaza oder in die große Multifunktionsarena. Gerade entsteht direkt nebenan ein Wohngebiet. 8000 Menschen sollen hier leben. Die neuen Nachbarn von Roman. Noch wohnt er im holländischen Pavillon auf einer Baustelle. Die Abende auf der Dachterrasse sind aber schon fest verplant.
Also Fußball wird hier oben sein, ja, und sollte irgendwie Kinoabend sein auch. Aber ja, bin gespannt.
An diesem Wochenende wird in Hannover mit Konzerten, Vorträgen und Führungen an die Expo erinnert. Insgesamt 30.000 Besucher werden erwartet.
Wirtschaft.
Wie war die Woche an der Börse? Das erfahren wir jetzt von Claudia Werle im Nationalen Wochenrückblick.
Manch einer reibt sich verwundert die Augen. Der DAX hat in dieser Woche ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht, ist bis über 24.325 Punkte gestiegen, so hoch wie noch nie. Und das in einer Zeit, in der der amerikanische Präsident mit seiner Zollpolitik für große Verunsicherung sorgt. in der Wirtschaft, in vielen Unternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks und letztendlich auch an den Finanzmärkten, so der Ökonom Carsten Pschesky von der ING.
Die Aktienmärkte reagieren extrem hochnervös und hoffen jedes Mal, dass wenn es ein bisschen Entspannung gibt, dass wieder Normalität sich einstellen würde. Wenn es neue Eskalationen gibt, ist gleich wieder das Ende der Welt gekommen.
Schaut man sich einzelne Unternehmen, einzelne Branchen hierzulande ein bisschen genauer an, dann fällt auf, vieles ist im Umbruch, vor allem in Industriezweigen. Unternehmen sind dabei, sich neu aufzustellen und da ist der Stahlkonzern ThyssenKrupp nur ein Beispiel von vielen.
Wenn man ein bisschen bohrt, wenn man ein bisschen schaut, dann sieht man natürlich, dass die Unternehmen, die stark in den USA unterwegs sind, die aber auch stark in China unterwegs sind, nicht so gute Zahlen haben, dass die bekannten Sektoren, die ja jetzt schon strukturell schwächeln, wie zum Beispiel der Automobilsektor, auch nicht so gut laufen. Die Sektoren, in denen sich unheimlich viel Zukunft widerspiegelt, nämlich die Rüstungsindustrie, die laufen weiter ziemlich gut und da sieht man dann doch große Unterschiede.
Große Unterschiede gibt es auch, was die Folgen der Trumpschen Zollpolitik betrifft. Viele deutsche Autobauer sind ziemlich nervös, denn die Vereinigten Staaten sind für sie ein wichtiger Absatzmarkt. Das Problem, Zölle machen Autos teurer und damit weniger attraktiv für viele Kunden. Im Hause VW setzt man deshalb auf eine Verhandlungslösung und bietet umfangreiche Investitionen in den USA an. Immerhin, für VW gibt es auch gute Nachrichten. Wenn es um den Absatz von Elektrofahrzeugen geht, da stehen die Wolfsburger gut da, findet Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover.
Volkswagen, der Konzern, war schon im letzten Jahr der viertgrößte batterieelektrische Autohersteller weltweit, hinter Tesla, BYD und Geely. Also es wird ja gerne über VW geschimpft, dass VW der Elektromobilität hinterherhinkt, aber das Bild stimmt eigentlich nicht ganz.
Viele Unternehmer hoffen jetzt auf das Investitionspaket der neuen Bundesregierung. Und selbst wenn einzelne Branchen besonders gefördert werden sollen, das wird weite Kreise ziehen, glaubt Markus Reinwand von der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.
Da wird wieder investiert, da ist Aufbruch und sowas. Und das ist ja diese Verunsicherung, die man dagegen stehen hat, auch ausgelöst durch die ganzen Konflikte in der Welt, durch die Handelsstreitigkeiten, durch generell die Unordnung, die wir in der ganzen Welt haben. Da ist es so ein bisschen so ein Gegenpol. Also das wirkt auch so ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die Seele.
Wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, dann wird das das Wachstum stärken, glaubt auch Carsten Pschesky von der ING.
Ob es auch nachhaltig und langfristig zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führt, das liegt daran, mit wie viel Strukturreform das gepaart wird.
Der DAX kann zu Wochenschluss sein Rekordhoch nicht halten. Er steht jetzt bei 23.997 Punkten.
Das war Claudia Behrle mit dem nationalen Börsenwochenrückblick.
Das Interview.
Grönland ist nicht nur Objekt der Begierde für den US-Präsidenten. Grönland ist vor allem erstmal die größte Insel der Welt. Um Grönland geht es jetzt in der Reihe, denke ich, an Europa. Meine WDR-Kollegin Judith Schulte-Loh hat mit dem Kulturwissenschaftler Ebbe Volkwarzen gesprochen, der an der Universität von Grönland Kulturgeschichte lehrt. Er ist vor mehr als 10 Jahren von Schleswig-Holstein nach Grönland gezogen. Weshalb ist er dort geblieben?
Ja, es ist immer noch ein unglaublich interessanter Arbeitsort. Hier geschehen viele wichtige Entwicklungen globaler Art direkt vor der Haustür. Man kann den Klimawandel hier beobachten auf eine geradezu bedrohliche Art. Aber auch die geopolitischen Konflikte zeigen sich hier. Das Bemühen einer indigenen Bevölkerung, sich allmählich von der Kolonialgeschichte zu distanzieren oder diese aufzuarbeiten, der Kampf um Rohstoffe, die für die Erneuerung der Energieversorgung so wichtig sind. Also hier geschieht ganz viel auf engstem Raum und das ist für einen Kultur- und Politikwissenschaftler natürlich ein sehr spannendes Betätigungsfeld.
Glaube ich, was das für Sie besonders bedeutet, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, aber zuerst mal, welche Rolle spielt Europa denn für die Grönländer? Also wenn wir auf die letzten Jahrzehnte gucken, wo stehen wir jetzt?
Ja, Sie haben ja schon ganz richtig in Ihrem Vorspann gesagt, dass Grönland tatsächlich 1985 den Schritt gegangen ist, aus der Europäischen Union auszutreten. Die Mitgliedschaft da 1973 zusammen mit Dänemark, das war ja etwas, was man in Grönland nicht wollte, wo man eine Furcht hatte, dass die industrialisierte europäische Fischerei den Grönländern sozusagen die Fischbestände streitig macht, eine nicht unberechtigte Furcht. Mhm. Und Grönland ist sehr abhängig immer noch vom Fischexport. Insofern ist man dann, als man die Selbstverwaltung 1979 erreichte, aus der Europäischen Union ausgetreten und ist seither das, was man in Europa ein überseeisches Land oder Territorium bezeichnet. Das sind also sozusagen ehemalige Kolonien, deren Territorium nicht Teil der EU ist, aber die durch die Zugehörigkeit zu europäischen Ländern schon noch mit der Europäischen Union assoziiert sind. Also man kann zum Beispiel an Erasmus-Programmen teilnehmen und gewisse Förderungen erhalten, aber man ist eben nicht Teil der europäischen Gesetzgebung und so weiter. Insofern war Europa in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten eigentlich gar kein besonders großes politisches Thema. Also die Frage eines etwaigen Wiedereintritts in die EU wurde gar nicht debattiert. Das hat sich etwas geändert seit Beginn des Jahres, seitdem Grönland eben dieser Bedrohung seitens der Amerikaner ausgesetzt ist und auf der Suche nach neuen starken Allianzen ist.
Ja, wie sehr haben diese, man kann ja durchaus sagen, aggressiven Ambitionen Donald Trumps in Bezug auf Grönland die Situation jetzt verändert?
Ja, dazu muss man wissen, also grundsätzlich war man in Grönland einer verstärkten Partnerschaft mit den USA, auch mit Kanada, sehr aufgeschlossen gegenüber, weil man seit langem ein Prozess ist, sich aus dieser sehr einseitigen Abhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht Dänemarks zu befreien. Nicht indem man jetzt die Verbindung nach Dänemark kappt, sondern indem man seine Abhängigkeiten versucht zu diversifizieren im Bereich der Wirtschaft, aber auch der politischen und kulturellen Zusammenarbeit. Und da hat man natürlich, das macht Sinn, nach Westen geschaut. Die nächsten Nachbarn sind da die USA und Kanada. Das ist natürlich einer gewissen Ernüchterung.
Also geografisch, ne? Definitiv.
Ja, geografisch.
Ist ja Nordamerika also eigentlich, ja.
Die Entfernung nach New York ist zum Beispiel viel kürzer als die nach Kopenhagen. Insofern würde es durchaus Sinn machen, so wie man heute seine Waren in den Supermärkten fast zu 100% aus Dänemark bezieht, einen Teil davon etwa auch aus den USA oder Kanada zu beziehen. Und eine Flugroute wurde jetzt eröffnet in die Vereinigten Staaten. Bis vor kurzem ging jeglicher Verkehr über Kopenhagen. Das heißt, selbst wenn man nach Amerika wollte, musste man zunächst einmal in Kopenhagen zwischenlanden. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja, schon ein bisschen absurd, aber typisch für solche postkolonialen Staaten. Da gibt es durchaus auch andere Beispiele in Afrika und anders. So. Jetzt ist so eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, was die USA angeht. Man sieht eben diese aggressive Rhetorik und hat das ja auch sehr konkret erleben müssen hier in den vergangenen Monaten mit unangekündigten Besuchen seitens amerikanischer Regierungsvertreter und so weiter. Insofern scheint es eine gewisse Annäherung an die EU oder an EU-Staaten zu geben, insofern als dass man die Rückversicherung einholen möchte, dass die EU oder die EU-Staaten im Zweifelsfall Grönland unterstützen würden.
Weshalb man sich ja auch stärker nun zumindest auf Zusammenarbeit einzustellen scheint. Also die grönländische Außenministerin zum Beispiel, Motzfeldt, die war in Brüssel, hat sich dafür eine engere Zusammenarbeit mit Europa ausgesprochen. Dabei geht es natürlich auch um die wertvollen Mineralien, ne? Die Grönland hat, gar keine Frage. Und erste Verträge im Werte von 94 Millionen Euro, habe ich gelesen, gibt es bereits. Jetzt war sie auch, war von Motzfeldt auch in Paris. Also diese Annäherung, welche Bedeutung hat die? Wie sehen Sie sie?
Ja, erstmal war das symbolisch ganz wichtig, weil Sie sprechen von der grönländischen Außenministerin. Die Außenpolitik wird eigentlich ja über Kopenhagen noch abgewickelt. Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, weil Dänemark versucht ja den Grönländern sehr stark entgegenzukommen, was ihre Wünsche nach mehr Souveränität und auch eine Aufarbeitung historischen Unrechts angeht. Und da haben wir schon einen Punkt, dass man beginnt zu akzeptieren, dass Grönland in gewissen Fragen eben auch bilateral mit anderen Staaten verhandeln kann. Und da war meines Wissens die Reise nach Paris tatsächlich das erste Beispiel, wo die grönländische Regierung direkt mit der französischen verhandelt hat. Aber worum geht es? Ja klar, es geht einmal um diese Sicherheitsfrage, also die Rückversicherung, die Europäer stehen Grönland bei im Zweifelsfall, aber natürlich auch um die Rohstoffe, die seltenen Erden. Und da gibt es ja ein gegenseitiges Interesse. Grönland möchte seine Wirtschaft diversifizieren, weg von 98% Fischerei hin zu anderen Einnahmequellen. Und da spielen die Rohstoffe eine wichtige Rolle. Und man braucht internationale Investoren, internationales Kapital, um diese Bergbauprojekte in Gang zu bringen. Und da sind die Europäer, erscheinen da zurzeit zumindest als ein verlässlicherer Partner als etwa die USA. Und andererseits sind ja die Europäer auch stark daran interessiert, eben diese seltenen Erden und andere Rohstoffe, die etwa für die grüne Wende, die Energietransformation so wichtig sind, auch in Ländern abzubauen, die sich als verlässliche Partner zeigen. Und im Moment ist ja China das Land, das den größten Anteil an diesen Bergbauprojekten weltweit hat.
Ja. Was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Volkwarzen, das ist, Sie sagen Absicherung. Es ist geschäftliches Interesse, offensichtlich auch aus beiden Seiten. Das ist noch keine Partnerschaft, sondern das ist vielleicht eine Annäherung. Und Ihr Spezialthema, mit dem Sie sich auseinandersetzen, ist ja auch Kolonialismus. Und das ist für die Grönländer ein wichtiges Thema, habe ich gelernt. Welche Rolle spielt es auch in Bezug auf eine Annäherung an die Europäische Union?
Ja, eine ganz entscheidende meines Erachtens, wenn nicht gar die entscheidende. Also man muss lernen, wenn man, oder ich habe vor allem auch gelernt, während meiner Zeit hier in Grönland aus unterschiedlichen Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart zu blicken. Das ist gar nicht so ganz einfach, aber wenn man einmal eine längere Zeit im Ausland lebt, dann lernt man das allmählich. Also während wir Europäer ja mit Europa in erster Linie Positives verbinden, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, historisch gesehen, ja, die Überwindung des Absolutismus, die Einführung der Demokratie, universelle Menschenrechte und so weiter, sehen, dass Menschen, die in einer ehemals kolonisierten Gesellschaft leben, natürlich anders. Da denkt man vielleicht auch an die Menschenrechte, aber vor allem daran, dass die damals und auch bis heute nicht für alle galten. Also wenn man da auf Europa blickt, dann nimmt man vielleicht eher die Perspektive ein oder man identifiziert sich eher mit jenen Ländern und Völkern, die von Europa eben kolonisiert worden sind. Und da steht dann Frankreich und England und Holland und andere europäischen Länder stehen dann schnell als diejenigen da, die eben ja dieses Konzept erfunden haben, die Abwertung anderer Kulturen zur Legitimierung eigener Expansionen. Ja. Und insofern ist natürlich auch Europa wie Dänemark mit einer gewissen Skepsis verbunden, wenn man in Grönland an Europa denkt.
Wenn man sich anschaut, was passiert ist, auch in der aktuell gibt es ja Diskussionen und Auseinandersetzungen zumindest, auch mit Dänemark über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Kinder, die ihren Eltern weggenommen wurden, junge Frauen, denen ohne Einwilligung die Spirale eingesetzt wurde, damit sie nicht schwanger wurden. Also wir reden über massivste tatsächlich Eingriffe in das Leben der Menschen dort. Wie läuft die Auseinandersetzung darüber? Ist sie inzwischen offener geworden, klarer geworden?
Ja, wir sehen seit etwa 5 Jahren tatsächlich einen Prozess dahingehend, dass Dänemark allmählich beginnt, sich ernsthaft mit seiner kolonialen Vergangenheit in Grönland und anderswo auseinanderzusetzen. Und im Fall Grönlands ist diese Vergangenheit noch gar nicht so lange her. Das hat auf der einen Seite etwas damit zu tun, dass diese dänische Grunderzählung von wegen, sie seien eine besonders humane Kolonialmacht gewesen oder gar nicht so richtig eine Kolonialmacht und alles, was sie in Grönland sich vornahmen, war im besten Sinne und zum Wohle der Grönländer gedacht. Dieses Narrativ hat Risse bekommen. Nicht zuletzt, seitdem Donald Trump 2019 zum ersten Mal Gebietsansprüche an Grönland formuliert hat, weil er damals tatsächlich das Ganze so dargestellt hat, als dass eine Zahlung an Grönland, die Dänemark ja jährlich tätigt, nicht etwa irgendwie Altruismus oder Wohltätigkeit ist oder als solches zu verstehen ist, sondern das, was andere Nationen auch bereit wären, für eine militärische und geopolitische Präsenz in Grönland zu bezahlen. Und das gepaart mit dem Wunsch der Grönländer nach staatlicher Unabhängigkeit hat in Dänemark die Erkenntnis ausgelöst, dass man die Union mit Grönland verändern muss, den Grönländern mehr Mitsprache einräumen muss und vor allem eben auch ernsthaft diese Vergangenheit aufarbeiten muss und den Stimmen aus Grönland mehr Gehör schenkt. Und das ist ein Prozess, der jetzt in Gang ist, aber noch längst nicht beendet. Mhm. Und er gleicht ähnlichen Prozessen in anderen europäischen Ländern, die es alle die sich alle sehr schwer tun, ihre koloniale Vergangenheit zu konfrontieren.
Das sagt der Kulturwissenschaftler Ebbe Volkwarzen in unserer Reihe Denk ich an Europa. Er lehrt an der Universität von Grönland Kulturgeschichte. Die Justizreform in Mexiko hat für massive Kritik gesorgt. Alle Richter sollen nun direkt von der Bevölkerung gewählt werden. Die große Sorge ist, dass die Justiz gekauft und von den mächtigen Drogenkartellen unterwandert wird. Morgen werden Richter in Mexiko gewählt. Anne Demmer berichtet.
Erstmals können Mexikanerinnen und Mexikaner ihre Richter selbst bestimmen. Die Justiz des Landes gilt als korrupt. Mehr als 90% der Straffälle in Mexiko werden nicht aufgeklärt. Doch es gibt starke Zweifel daran, dass die Justizreform etwas an den Missständen ändert. Im Vorfeld wurde massiv gegen die Reform demonstriert, die noch unter dem ehemaligen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador durchgedrückt wurde. Tausende Kandidaten bewerben sich um 881 Plätze für Bundesrichter. Auch alle Richter des obersten Gerichtshofs sollen heute neu bestimmt werden. Die Menschenrechtsorganisation Defensores hat nach eigenen Angaben jedoch allein rund 20 Kandidaten identifiziert, die Verbindungen zu Drogenkartellen hatten oder denen kriminelle Vorgehen vorgeworfen werden. So bewirbt sich Silvia Delgado Garcia, eine ehemalige Anwältin des Drogenbosses Joaquín El Chapo Guzmán, um das Amt einer Strafrichterin in Chihuahua. Neben der Einflussnahme durch das organisierte Verbrechen befürchten Kritiker, dass Richter nicht mehr unabhängig entscheiden, sondern sich nach der öffentlichen Meinung oder politischen Interessen richten, um ihre Wiederwahl zu sichern. Hört man sich auf der Straße um, sagen die einen, dass sie sich auf jeden Fall an der Wahl beteiligen werden. Viele fühlen sich von den langen Namenslisten jedoch überfordert. Rund 10 Tage vor der Wahl ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Encol, dass weniger als 50% der Befragten überhaupt das genaue Datum der Wahlen kennen. Gegner der Reformen haben zum Boykott aufgerufen. Entsprechend könnte die Wahlbeteiligung eher niedrig ausfallen.
Anne Demmer berichtete aus Mexiko. Kultur. Für Buchverleger in Syrien bricht ein neues Kapitel an. Plötzlich dürfen Bücher verkauft werden. Bücher, die jahrelang verboten waren. Es herrscht Aufbruchsstimmung. In der Kunstszene wiederum sieht es anders aus. Hier herrscht nach wie vor Angst, denn die Frage bleibt, ob freie Kunst und deren Darstellung noch möglich ist bei der islamistisch geprägten Regierung. Eine Reportage aus Damaskus dazu von Nina Amin.
Ratgeber, Liebesromane oder politische Bücher. An den Freiluftbücherständen auf Damaskus Straßen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das war nicht immer so. Radwan Jabali wischt den Staub von den Covern. Seit 25 Jahren verkauft er Bücher auf der Straße. Nur in den Kriegsjahren nach 2011 baute er seinen Stand für ein paar Jahre ab. Jetzt, sagt der Bücherverkäufer, bietet er erstmals offen Werke zum Verkauf an, die während des Assad-Regimes verboten waren.
Jedes intellektuelle Buch, in dem ein kritisches Wort über die Partei, über die Regierung stand, wurde verboten. Und wer es verkaufte, bekam Probleme. Das war schlimmer als Drogen oder Waffen zu verkaufen.
Damals war es lebensgefährlich, Bücher ins Land zu schmuggeln, bestätigt Wahid Tadja, Pressesprecher des Verlags Dar el-Fikr, was auf Deutsch so viel heißt wie Haus des Denkens.
Ich habe zum Beispiel das Buch Die Muschel eingeschmuggelt. Es erzählt von einem syrischen Gefängnis. Wenn sie es bei mir gefunden hätten, hätten sie mich direkt ins Zednaya-Gefängnis gebracht.
Nach Ende der mehr als 50-jährigen Herrschaft der Assad-Familie hat sich für Verleger alles geändert, meint Tadja.
Zum ersten Mal spüren wir jetzt Freiheit, die Freiheit des Wissens. Es gibt keine verbotenen Bücher mehr.
Für Tadja, der in Frankreich studiert hat und dessen Frau und Töchter, wie er betont, keine Kopftücher tragen, gibt es aber eine Grenze.
Wir zum Beispiel als Verlag drucken keine erotischen Bücher oder solche, die gegen bestimmte gesellschaftliche Werte verstoßen.
Das sei aber Verlagslinie, keine staatliche Vorgabe. Was manche für unangemessene Erotik, Verstoß gegen Werte halten, ist für Rula Sulaiman von der Sawaya Art Gallery schlicht künstlerische Freiheit. Seit 6 Jahren bringt sie Menschen in ihrer Galerie zusammen. Regelmäßig organisiert sie Kulturabende und eröffnet neue Ausstellungen.
I believe that culture and art
can make a change and they are a common language between all the people.
Kultur und Kunst als gemeinsame Sprache der Menschen, daran glaubt die junge Galeristin. In ihrer Altbauwohnung in einem christlichen Viertel in Damaskus findet man Skulpturen, Aktmalerei, moderne Kunst. Der neuen, islamistisch geprägten Übergangsregierung traut sie nicht.
A guy from HTS came to me and said that you are not allowed to make sculptures because it's haram.
Skulpturen seien verboten, also haram im Sinne der religiösen Vorschriften, hat der HTS-Mann ihr bei seinem Galeriebesuch gesagt. Nach seinem Besuch habe sie Angst bekommen.
Ich habe es hier mit Dschihadisten zu tun. Wer wird mich beschützen, wenn so jemand in die Galerie kommt und anfängt, alles zu zerschlagen und die Kunstwerke niederzubrennen? Niemand. Sie werden sagen, dass es die Tat eines Einzelnen war.
Rula Suleiman denkt darüber nach, Syrien zu verlassen, auch wenn ihre Galerie eine feste Institution ist. In der Hauptstadt sei es vielleicht sicher, sagt die Galeristin, weil die Welt auf Syrien schaut und die neue Regierung für den Wiederaufbau auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen ist. Aber
Damascus now is a bubble. I don't know when the bubble boom.
Damaskus ist eine Blase. Niemand weiß, wann diese Blase platzen wird.
Nina Amin über das Ende der verbotenen Bücher in Syrien. Noch eine Minute lang ist Mai, dann wird der Kalender schon wieder weitergeblättert auf den Sommermonat Juni. Ein Thema, das uns nach den Nachrichten beschäftigt, ist die Stichwahl in Polen an diesem Wochenende. Die Wahl ist weit mehr als eine innenpolitische Angelegenheit. Sie wird darüber entscheiden, ob Polen auf dem Weg der Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bleibt oder wieder den Weg des Populismus einschlägt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Tim Korge. Die jüngsten Bemühungen der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen sind offenbar gescheitert. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte die Antwort der Hamas auf seinen Vorschlag völlig inakzeptabel. Die Hamas akzeptierte zwar eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung von 10 lebenden Geiseln, verlangte aber auch Änderungen im Plan, unter anderem, dass sich das israelische Militär vollständig aus Gaza zurückzieht. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte, die Hamas lehne Witkoffs Vorschlag ab, deshalb werde der Krieg gegen sie fortgesetzt. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das hat Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mitgeteilt. Es ist das erste persönliche Treffen von Merz und Trump. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus, hieß es. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten gehen. Auch die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium dürften ein Thema sein. Die sollen am Mittwoch in Kraft treten. Die Stadt Mannheim hat an den tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten erinnert. Auf dem Marktplatz gab es eine Zeremonie. Daran nahm auch Bundesinnenminister Dobrindt teil. Außerdem wurden eine Infotafel enthüllt und ein Gedenkstein in den Boden eingelassen. Der 29-jährige Polizist Ruven Lauer war vor genau einem Jahr von einem mutmaßlichen Islamisten attackiert worden und gestorben. In Berlin-Lichtenberg hat die Polizei am Abend ein besetztes Gebäude der ehemaligen Stasi-Zentrale geräumt. Dutzende Menschen waren in das Objekt eingedrungen. Georg Stefan Russeff, RBB 24.
Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung bei der Berliner Polizei ein, dass ein Kantinengebäude auf dem ehemaligen Stasi-Areal an der Ruschestraße von Aktivisten besetzt wurde. Mit rund 190 Einsatzkräften rückte die Berliner Polizei an. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und zu Gefangenensammelstellen gebracht. Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen.
Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Fußball-Champions League gewonnen. Der französische Meister setzte sich im Finale von München mit 5:0 gegen Inter Mailand durch. Aus München Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht: superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000